Der Predigttext steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Vorsteher der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sagte zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich von den irdischen Dingen zu euch geredet habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen zu euch rede? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, vor einem Jahre kündigte unsere Kirchenzeitung Die Kirche ihren Lesern für Februar und März dieses Jahres eine Reise ins Heilige Land an unter dem Thema Unterwegs zu den Wurzeln unseres Glaubens. Jerusalem, das Tote Meer, Wüstengegend und die Höhlen von Qumran sollten zu der Reiseroute gehören. Im Blick auf Jesu engere Heimat, die Provinz Galiläa, hieß es, die von der Tradition liebevoll ausgestalteten Wirkungsstätten Jesu, noch mehr aber die Landschaft, aus der seine Bilder und Gleichnisse erwachsen sind, können uns helfen, seine Botschaft besser zu verstehen. Als in den Tagen meiner Jugend, das waren noch die Jahre vor dem letzten Kriege, ein Bekannter von uns eine Reise nach Jerusalem machte, wurde mir, dem etwa Zehnjährigen, zum ersten Male klar, dass es diese Stadt ja nicht nur in der Bibel gibt, das wusste ich ja längst, sondern dass sie auch in der Wirklichkeit vorkommt. Das war eine sehr erregende Entdeckung für mich, aber noch mehr beeindruckte mich die daraus ja fällige Folgerung für mich damals schon erkennbar, wenn sich die Glaubwürdigkeit der Bibel an dieser Stelle so überzeugend zeigt, sollte dann nicht auch jeder Zweifel gegenüber dem Evangelium von Jesus Christus seine Berechtigung verloren haben? Und sollte dann nicht jedermann zum Glauben gewissermaßen verpflichtet sein, wenn es das wirklich gibt, was man da in der Bibel lesen kann? Nun, diese Logik eines jungen Denkers, wie ich damals war, war natürlich auch eine gewisse Wunschvorstellung. Man möchte ja auch nur zu gern glauben, dass die Bibel doch Recht hat und Anspruch auf Anerkennung. Nun, damals waren solche Reisen ins Heilige Land außerordentlich selten, eine Sache Einzelner. Heutzutage, im Zeitalter des Massentourismus, sieht das ganz anders aus. Ein Beweis auch diese Annonce, von der ich eben gesprochen habe, in der Kirchenzeitung. Noch nie hatten so viele Menschen die Möglichkeit, sich persönlich zu überzeugen, ja, wovon, dass die Bibel doch recht hat. Aber, ich meine, diese Frage können wir uns hier nicht ersparen, sind diese Touristen wirklich unterwegs zu den Wurzeln ihres Glaubens? Werden Jesu Wirkungsstätten und die mannigfaltigen Geschichtszeugnisse tatsächlich erlebt als Hilfen, die Botschaft Jesu heute besser zu verstehen? Heutzutage wohl gar um ein Vielfaches häufiger als zur Zeit Jesu selbst? Nun, wie immer es bestellt sein mag mit der Vergewisserungsfähigkeit biblischer Altertümer dort im Heiligen Land an Ort und Stelle, mit dieser Geschichte von der nächtlichen Begegnung zwischen Nikodemus und Jesus drängt sich uns doch nun die ernüchternde biblische Tatsache auf, dass Zeitgenossen Jesu dem leibhaftigen Jesus gegenüberstehen, ihn sehen und hören, Zeugen seiner Taten und Wunder werden, ja, sogar an ihn glauben, und dann heißt es doch, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Also Menschen, die nicht durch diesen garstigen Graben des geschichtlichen Abstandes von Jesus getrennt sind, wie wir heute. Nein, Menschen haben Gelegenheit, Jesu Reden und Handeln aus eigener Anschauung zu erleben und sich eine Meinung zu bilden über den Mann aus Nazareth. Nun sehen wir, wie in dem nächtlichen Gespräch in der Gestalt des Nikodemus Jesus ein gelehrter und bewährter Glaubenszeuge Israels entgegentritt, der ihm Jesus in eindeutiger Weise bestätigt, dass er in ihm einen von Gott gesandten Lehrer sieht und dass er in den Wundertaten Jesu Beweise für seine göttliche Vollmacht erkennt. Ich glaube, es fällt uns allen wohl nicht schwer, dem Ernste und der Redlichkeit des Nikodemus unsere Anerkennung zu zollen. Ja, wäre es uns und unseren Zeitgenossen nicht zu wünschen, dass wir uns gewissermaßen als Sympathisanten und Freunde des Nikodemus erkennten, Menschen mit einer wohlbedachten und auch in Worten verständlich formulierten positiven Meinung über Jesus von Nazareth. Und das unbeirrt von der vorherrschenden Gleichgültigkeit gegenüber Christentum und Kirche. Das wäre doch was, wenn wir mit diesem Lehrer in Israel einer Meinung sein könnten. Ja, ist nicht jeder Gottesdienst mit Predigt, Taufe und Abendmahl nach ehrwürdiger, bewährter Ordnung unserer reformatorischen Väter ausgerichtet, ein Zeugnis für unsere Betroffenheit und für unsere Ernsthaftigkeit als Christen und Kirchenmitglieder? Zu unserem Erstaunen und wohl gar auch zu unserer Enttäuschung haben wir nun wahrzunehmen, dass Jesus von der Wissensäußerung des Nikodemus, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, dass Jesus von dieser Wissensäußerung völlig unbeeindruckt ist. Als ob ihm das alles nicht genügte. Ja, als ob es ihm gefiele, die Bedingungen zur rechten Erkenntnis seiner selbst zu erschweren. Dass gewissermaßen nur die Besten, nur die Geeignetsten ein Bekenntnis zu ihm aussprechen, das er gelten lassen kann. Wenn jemand nicht von oben geboren ist, von oben, von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus kann sich offenbar nicht darauf einlassen, dass man ihn zum Gegenstand des Prüfens und Erwägens macht. Was ist das für ein Mensch? Sehr bemerkenswert, sowas habe ich noch nie erlebt. Nicht zum Gegenstand des Prüfens und Erwägens macht, der schließlich einer hohen Wertschätzung sicher sein darf. Nein. Er ist dafür geboren, dazu geboren und in die Welt gekommen, dass er für die Wahrheit zeugt. Und zwar in der Erwartung, dass Menschen aus der Wahrheit da sind, die seine Stimme hören. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und diesem einzigartigen Anspruch hat Nikodemus sich zu stellen. Hier ist nicht Wahrheit, um die man mehr oder weniger gut weiß, die man respektiert, die man hochschätzt. Nein, hier ist Wahrheit, für die man frei, für die man sehend, für die man lebendig gemacht wird. Liebe Gemeinde, mit diesem großen Wunder haben wir offenbar zu rechnen. Das große Wunder und wohl auch das große Ärgernis begegnet uns, dass Gott mit uns, mit mir als durch Christus lebendig gewordene rechnet. Solchen, die sich aus der Beschränktheit des gottfernen Selberwissens haben befreien lassen. Wozu habe ich denn meinen Kopf? Ich muss mir doch mein eigenes Urteil bilden. Haben befreien lassen von oben her, befreien lassen, um auf den Erhöhten zu blicken. Und hier steht dieser ungewöhnliche Satz, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Diese neue Geburt, diese Geburt von oben, so kann man das Wort auch übersetzen, ist also nichts weniger als die von Gott geschenkte Freiheit, die von Gott geschenkte Freiheit von Sünde, Tod und Teufel, zu dem bis zum Kreuz Erniedrigten als dem Erhöhten aufzublicken. Der Erniedrigte, der Erhöhte. Und das ist ja die ungewöhnliche Sprache und Sehweise gerade des Johannesevangeliums, dass sie in dem Gekreuzigten nicht den Mann sieht, der mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft, sondern der im Begriff ist, hoch erhöht zu werden. Für die von der Schlangenplage in der Wüste heimgesuchten Israeliten. Davon erzählt das Alte Testament, dass Gott sein Volk streng in Zucht nahm wegen seines Ungehorsams und Besserwissens. Für diese nun von Schlangen heimgesuchten, wird erwartet, dass sie zu dem von Mose aufgerichteten Zeichen der ehernen Schlange aufblicken. Darin würde ihre Rettung liegen. Aber dieses Aufblicken verstand sich offenbar nicht von selbst. Viele standen so im Banne der Realität des tödlichen Schreckens, dass ihnen das Zeichen des Heils womöglich eher als eine gefährliche Ablenkung erscheinen musste, die man sich gefälligst ersparen sollte. Nein, liebe Gemeinde, wirklicher, realer als jede von uns Menschen wahrnehmbare Wirklichkeit, als Glückschance oder als Gefährdung. Jede von uns Menschen wahrnehmbare Wirklichkeit soll die in Christus offenbar gewordene Lebensverheißung für uns sein. Die Lebensverheißung Gottes in Christus offenbar geworden soll alles, was uns froh macht oder bedrängt, in den Schatten stellen, erledigen. Unser Leben liegt in ihm und nicht in unseren eigenen Künsten. Das Geheimnis und das Wunder der neuen Geburt, der Geburt von oben, besteht ja geradezu, so meine ich, in der uns von Gott zugedachten Würde, dass wir gewissermaßen seine Gutachter sind. Das darf auch aus Worten gefolgert werden, die ich bei Johannes Calvin, dem größten Schüler Luthers in der Reformationszeit, gelernt habe. Er sagt, Menschen, die von Natur Lügner sind, werden von Gott für geeignet erachtet, seine heilige Wahrheit im Evangelium von Jesus Christus zu erkennen und durch ihre Zustimmung zu beglaubigen. Ungeheuer, was uns da zugedacht wird, als Zeugen des Heilswerkes Gottes in Jesus Christus. Der Schritt zum Glauben somit, dass das leise, das wachsende Verwundern darüber, dass wir in dem Namen und in dem Werke Jesu Christi anerkennen dürfen, was Gott, der allmächtige Gott und der barmherzige Vater, unserer in Heillosigkeit verlorenen Welt Gutes getan hat. Unverdient, ja gegen unsere Natur, dürfen wir als die von ihm angenommenen, nun unsererseits gewissermaßen ihn adoptieren. Wir dürfen ihn als unseren Vater adoptieren und sagen, lieber Vater. Und wir dürfen nun mit den vielen anderen in der Gemeinde Christi nachsprechen, was Martin Luther neu vorsprach, als er den zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses erklärte: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet und im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Nikodemus war, wie wir gesehen haben, tief beeindruckt von der Autorität Jesu als des Lehrers in Israel. Des Lehrers in Israel. Jesu Überlegenheit besteht nun aber nicht in der klassischen Lehrer-Schüler-Beziehung, der Wissensvermittlung. Der Lehrer gibt dem Schüler weiter, was er selber weiß. Nein, Jesus weiß um Wahrheit, die der Sohn der Autorität des Vaters verdankt. Ein Vater, der Vater wird den Sohn ganz anders lehren und unterweisen, aus einer anderen Vollmacht und Sichtweise als wie ein Lehrer, der den Schülern das ABC beibringt. Er weiß um Wahrheit, die der Sohn der Autorität des Vaters verdankt. Als Zeuge ist er gesandt und lehrt er: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Ich las bei einem Theologieprofessor, der um die Jahrhundertwende lebte, Franz Overbeck, ein sehr kritischer Zeitgenosse, der mit dem Kulturchristentum, mit dem offiziellen, dem sanktionierten Christentum seiner Zeit überhaupt nicht klar kam. Er sagte: Die Religion bringt uns weniger Kunde von Gott, wo haben wir diese Kunde schon, als dass sie uns dessen vergewissern will, Gott kenne uns. Auf sein Bekanntsein mit uns kommt doch alles an. Das ist hier eine Erkenntnisweise, die sich nicht von selber versteht und die außerordentlich hilfreich ist, meine ich. Auch bei Paulus können wir das lesen. Paulus ist sich mit den Christen in Galatien einig: Wir kennen Gott. Aber nun korrigiert er sich und sagt: Nein, vielmehr, wir sind von ihm erkannt. Sollten wir im Zeitalter aufgeklärter, allmächtiger, sich selbst verwirklichender Menschen nicht neu und dankbar die Stimme des Wahrheitszeugen hören? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt, das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Ich kenne die Meinen und darum, und die Meinen kennen mich. Gleich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Noch einmal an die Sicht Overbecks erinnernd: Wir können also Religion, wir können nun auch diese Stimme nicht verteidigen gegenüber der Kritik. Aber, und das finde ich bei Overbeck so eindrucksvoll bezeugt, wir können diese Stimme lieben. Wir können diese Stimme lieben, wie wir als Menschen überhaupt lieben können. Und noch einmal Johannes Calvins Zeugnis, er sagt, Gottes Verheißung lautet, ich werde bewirken, dass sie mich lieben. Soll uns das widerfahren? Sollen wir das an uns geschehen lassen, liebe Gemeinde? Ich werde bewirken, dass sie mich lieben. Und Gottes Herrlichkeit besteht darin, dass wir erkennen, wer er ist. Dass wir erkennen, wer er ist, in Jesus Christus für uns ist. Amen.